carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Loeck.
Das goldene Zeitalter der deutschen Zeichenkunst. Aquarelle und Zeichnungen der Goethezeit. Der deutschen Romantik wurde im Frühjahr 2008 in Paris besonders gehuldigt. Im Rahmen einer äußerst kunstvollen und anregenden Ausstellung von über 120 Aquarellen und Zeichnungen der Goethezeit im romantischsten aller Pariser Museen, dem Musée de la Vie Romantique im Herzen der Stadt. Canal Académie freut sich heute besonders, den Gastkurator Hinrich Sieveking direkt aus München kommend in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Herr Sieveking, guten Tag und willkommen in Paris.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Sie sind also Kunsthistoriker und ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Zeichenkunst, eben der Epoche der deutschen Romantik, also rund Ende 18. und Beginn 19. Jahrhundert. Moritz von Schwind, einer von Ihnen ausgewählten Künstler, meinte, ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass in unserer Zeit des Wichtigen und Gedankenreichen mehr in Handzeichnungen niedergelegt ist als in Bildern. In der von Ihnen mit größter Sorgfalt, muss man sagen, getroffenen Auswahl kann man nur dieser Aussage recht geben, da man in jedem dieser Werke eine ganz erstaunliche Ausdruckskraft und Qualität der Zeichenkunst bewundern kann. Können Sie uns vielleicht schildern, wie Sie diese Auswahl getroffen und zusammengestellt haben? Weil es kommen doch 124 Blätter aus 25 öffentlichen und 5 privaten Sammlungen.
Ja, die Zusammenstellung, die Auswahl der Blätter ist natürlich vom Konzept der Ausstellung her abhängig. Und das Konzept der Ausstellung ist für mich gewesen, einen Überblick über die künstlerischen Richtungen, Strömungen und Entwicklungen in der Epoche um 1800 zu geben, die eine Epoche des Umbruchs ist und von daher wegen der eintretenden Veränderungen im gesellschaftlichen, im politischen, im wirtschaftlichen, im kulturellen Leben eben eine Vielzahl von neuen Ausdrucksformen auch hervorgebracht hat und die sich alle gerade insbesondere im Bereich der Zeichenkunst mehr niedergeschlagen haben als im Bereich der Gemälde und Skulptur etwa. Und bei der Auswahl der Künstler ging es also darum, es ist vor allen Dingen, muss ich sagen, in der Zeit ein einzigartiges Phänomen, dass es also viele Künstler gegeben hat, die als Zeichner sich ausgezeichnet haben. Das kann man nur vergleichen mit dem Phänomen in Holland im 17. Jahrhundert und dieser Vielzahl von Malern, die es dort gegeben hat, allerhöchster Qualität. Und in den deutschen Landen, also im deutschen Sprachgebiet, das ist etwas sehr Ungewöhnliches, hat es eben diese Vielzahl von Hochbegabungen als Zeichner um 1800 gegeben. Und da musste eine strenge Auswahl getroffen werden. Und die habe ich versucht zu treffen nach den wichtigsten eben künstlerischen Richtungen, die es in der Zeit gegeben hat. Und habe versucht, da eine Auswahl auch nach Qualität innerhalb des Werkes der Künstler zu treffen. Es mussten viele Künstler ausgelassen werden, die auch sicherlich ein Recht gehabt hätten, vertreten zu sein. Aber wie gesagt, ich konnte nur 59 Künstler insgesamt versammeln. Viele von ihnen sind nur mit einem einzigen Blatt vertreten. Je nach Gewicht als Zeichner sind sie mit mehreren Blättern vertreten, mit zwei oder dreien, einige mit 6 Blättern, was eben zeigt, dass sie als Zeichner in der Zeit eine ganz besondere, eine führende Rolle gespielt haben. Ich könnte Ihnen ein Beispiel geben, wenn ich, und das sind die meisten Fälle, ein Künstler mit einem Blatt ausgewählt, da ist zum Beispiel Angelika Kaufmann mit einem Blatt, was vom Motiv her zeigt, dass sie sowohl Porträtkünstlerin als auch eine Historienmalerin war. Und beide diese für sie charakteristischen Arbeitsformen, für die sie berühmt geworden ist, sind in diesem Blatt vereinigt. Sie zeigt Goethe als Apollon, sich selbst im Selbstbildnis als Muse, also Goethe als Musenführer. Das Ganze ist als Frontispiz-Entwurf für eine Ausgabe von Goethes Werken gedacht. Nun, Angelika Kaufmann steht außerdem für die vielen Frauenkünstler, die es in der Zeit, im Zeitalter der Empfindsamkeit gegeben hat und die einen wichtigen Beitrag zur Kunst dieser Epoche geleistet haben. Also da musste mit einem Blatt sozusagen alles oder möglichst viel an Aspekten ausgedrückt werden. Ein anderer Künstler, zum Beispiel Franz Corbel, den ich mir der 2 Blätter zeigt, da habe ich versucht, das Phänomen der Generationsentwicklung, ein Jugendwerk und ein Spätwerk eben zu dokumentieren, weil es eine Entwicklung zeigt Und er ist mit einem Frühwerk, was charakteristisch ist für die Epoche, nämlich einer erfundenen Landschaft dargestellt. Das ist eine ideale Landschaft, die zusammengesetzt ist aus lauter landschaftbildenden Elementen. Und die, also wie im Stil der idealen französischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts, wie eine Bühne aufgebaut ist und durch die Zusammenstellung von landschaftbildenden Motiven, die kulissenartig verschoben sind, eben eine ideale Landschaft schafft und eben durch die Staffage mit der Figuren, mit antikischen Hirtenmotiven zum Beispiel, dem Ganzen einen arkadischen Charakter verleiht. Und diese Art von erfundenen Landschaften war für die späte Zeit des 18. Jahrhunderts völlig üblich. Und das Entdecken der Natur, das Arbeiten im Freien vor der Natur direkt und die wahrhafte Aufnahme der Natur, das ist etwas, was wir im Spätwerk dieses selben Künstlers dann in ganz wunderbarer Weise finden, in seinen Pinselzeichnungen, von denen ich versucht habe, ein besonders schönes Beispiel auszuwählen, eine Ansicht der oberbayerischen Voralpenlandschaft, die mit wenigen Pinselstrichen, ohne Bleistiftvorzeichnung, frisch, unmittelbar vor dem Erlebnis der Natur aufs Papier gesetzt ist und die den Franz Corbel als einen frühen Vertreter der Plein-Air-Malerei ausweist. Also so ist die Gewichtung bei den Künstlern gewesen hinsichtlich also ihrer Charakteristika für das, was sie gemacht haben, aber auch hinsichtlich ihrer kunsthistorischen Stellung innerhalb der Epoche. Da gibt es eben einige Künstler, die sind von besonderer Tragweite auch gewesen. Die sind hier stärker vertreten. Und wieder andere, die nur bestimmte Phänomene, künstlerische Phänomene aufzeigen können in ihrem Werk, die habe ich eben nur als Vertreter dieses Genres sozusagen mit einem Blatt hereingenommen.
Ja, wir werden ja auch, wenn Sie gestatten, wir werden ja dann später in einem zweiten Teil der Sendung dann näher eben auf die einzelnen Künstler und auf die einzelnen Werke eingehen. Es war für Sie schwierig, unter all diesen hochwertigsten Künstlern eben eine Auswahl von, sagen wir, nur 58, ja, was also schon sehr reichhaltig
ist. Die praktische Durchführung war auch sehr schwierig. Die sah so aus, dass ich ungefähr ein Jahr lang herumgereist bin von Kupferstichkabinett zu Kupferstichkabinett.
Ja,
ich hatte mir nach meinem Konzept...
Ganz Deutschland oder auch im Ausland?
In der Schweiz und in Österreich. Also es durfte natürlich die Albertina nicht fehlen.
Ja.
Eine der berühmtesten Zeichnungssammlungen der Welt. Und gerade auch für das deutsche Sprachgebiet und die Schweiz und vor allen Dingen also dann natürlich aus Deutschland. Und ich bin also in diese Kabinette gefahren, nach Berlin zum Beispiel und Weimar, woher die meisten Leihgaben kommen. Und habe dort nach den Künstlern, die ich mir schon ausgewählt hatte, versucht, also deren Werk vollständig durchzusehen, weil soweit es dort vertreten war. Und möglichst Blätter zu finden, die eben möglichst viele Aussagen geben konnten, die in mein Konzept passten. Da waren also Gesichtspunkte zum Beispiel wie Bezug zur Zeitgeschichte oder das war so eine Überlegung. Eine andere war Bezüge zur Literatur, also vielleicht Illustration oder auch Bezüge zur Musik. Ich hatte immer im Kopf, dass es auch wichtig ist, irgendwelche Bezüge zu Frankreich zu zeigen, wenn sie denn, sagen wir, künstlerisch auch in irgendeiner Form ergiebig waren. Also das waren so, auch so Gedanken, die mich bei der Auswahl dann getragen haben. Und zum Beispiel in Zürich habe ich den gesamten Nachlass der Zeichnung Heinrich Füßlis durchgesehen und mir dann drei Blätter ausgesucht. Ich ahnte das Schreckliche nicht, als ich am Schluss meines dreitägigen Aufenthaltes in den Bookshop ging, dort um Postkarten zu kaufen. Da sah ich, dass es genau von diesen drei Blättern Füßlis Postkarten gab. Und ich wusste, dass ich da größte Schwierigkeiten haben würde, diese Blätter zu bekommen. In der Tat, ich wusste bis letzten November nicht, ob ich sie bekommen würde. Aber ich habe sie dann nach sehr starkem persönlichen Einsatz, Gespräch mit all den beteiligten Personen, die darüber zu entscheiden haben, die Leihgaben gegeben wurden, habe ich sie bekommen. Aber so ist es eigentlich ein Kampf gewesen um viele dieser sehr kostbaren und sehr bedeutenden Blätter. Und es war aber eben wichtig, dass man ganz besonders exemplarische Werke dieser Künstler zeigen konnte, damit diese Mission der Ausstellung eben übertragen werden konnte. Und es war ja auch eine besondere Herausforderung, gerade für die Franzosen, eine solche Ausstellung vorzubereiten, weil ja, sagen wir, die Geschichte Frankreichs und Deutschland in den letzten 200 Jahren sehr, sehr eng miteinander verbunden ist und sagen wir, die gegenseitige Kenntnis von dem, was künstlerisch da etwa in dieser Zeit entstanden ist, keineswegs so verbreitet ist.
Ja, also das beantwortet schon teilweise meine nächste Frage über das Ziel, das Sie angestrebt haben. Es handelt sich um einen Überblick über das künstlerische Schaffen und seine geistige Spannweite eben in dieser Epoche des Umbruchs.
Ja.
Und abgesehen davon wollten Sie eben darstellen, verschiedene Künstler, die eine spezielle Verbindung gehabt hätten zwischen Deutschland und Frankreich.
Das war einer der vielen Gesichtspunkte, der mich bei der Auswahl mitbestimmt hat. Ein Beispiel, das Porträt, was Ernst Fries von Corot gezeichnet hat. Ernst Fries ist hier vertreten als ein Künstler der realistischen Strömung des frühen 19. Jahrhunderts. Und er gehört zu den Künstlern, die in Italien gearbeitet haben als Landschafter. Und er hat eben im Jahr 1826 diese Begegnung gehabt mit Jean-Baptiste Corot, der ganz jung dort nach Italien gekommen war. Und die Begegnung der beiden führte jedenfalls dazu, dass Ernst Fries ein Porträt von Corot gezeichnet hat. Und dieses Porträt konnte ich aus Dresden ausleihen, was natürlich ein wichtiger Bezugspunkt war, weil es eines der ganz seltenen Dokumente ist, die eben zeigen, dass es einen Austausch, eine Begegnung zwischen deutschen und französischen Künstlern gegeben hat. Mhm. Und wir sind darüber ja informiert, wie das so in der Praxis ausgesehen hat, durch die Erinnerung von Ludwig Richter, in denen er schreibt, dass er eben der in derselben Zeit auch genau in diesen Jahren in Italien gereist ist und gezeichnet hat, der eben schreibt, wie er beobachtet, dass die französischen Künstler mit schweren Staffeleien bepackt und mit Malerutensilien bepackt in die Landschaft hinaus schreiten und sich dann dort hinsetzen und mit borstigen Pinseln breite Ölstriche auf ihr Papier setzen, während die deutschen Künstler ganz anders mit einem Skizzenbuch und Bleistift sich irgendwo hinsetzen und jeden kleinen Grashalm penibelst.
Das bringt mich übrigens festhalten. Auch auf die Frage über die Techniken, die da angewendet wurden. Also Sie haben jetzt schon von Pinselzeichnung gesprochen und Federzeichnungen natürlich auch. Und Aquarelle, ich glaube, das ist überhaupt eine ganz eigene Entwicklung, nicht?
Ja, über die Aquarelle. Aquarelle ist eine eigene Entwicklung, die im deutschen Sprachgebiet durchaus völlig anders liegt als in anderen Nationen. Also in England zum Beispiel gab es im ganzen 18. Jahrhundert eine großartige Aquarellkultur, kann man sagen. In deutschen Landen gab es das Aquarell speziell im ausgehenden Rokoko noch bei Blättern, die als Vorlageblätter dienten für Wandmalerei. Aber als eigene Kunstgattung spielte es keine Rolle. Und das ist eigentlich erst unter anderem von dem sehr bedeutenden Vertreter auch der Generation des Sturm und Drang, Johann Georg von Dillis aus München, einem bayerischen Künstler. Durch den ist das eigentlich zu einer das Aquarell zu einer autonomen Kunstgattung erhoben worden. Und er selbst hat allerschönste Beispiele, die auch zum Teil hier in der Ausstellung zu sehen sind, dafür geliefert und hatte auf den Künstlerkreis in Bayern und in München im Rahmen auch der Akademie, wo er nach der Gründung der Akademie 1808 der erste Lehrer im Landschaftsfach war, hatte er auch einen großen Einfluss. Einer seiner bedeutendsten jüngeren Zeitgenossen, die sich dem Aquarell verschrieben haben, war der Wilhelm von Kobell, von dem ich auch in der Ausstellung zwei sehr bedeutende, schöne Beispiele seines spezifischen Aquarellschaffens zeigen kann. Es war auch ein Ziel der Ausstellung, die Entwicklung der Techniken in der Epoche der Goethezeit, die ich vom zeitlichen Rahmen her nicht an die Lebensdaten des Dichters festgehalten habe, sondern etwas verengt habe von etwa 1770 bis 1830. Und zu zeigen, dass in dieser Epoche auch künstlerische Entwicklungen im Rahmen der Techniken stattgefunden haben. So ist es zum Beispiel ein Erbe des Rokoko mit farbigen Kreiden zu zeichnen. An den Akademien hält sich ja noch nicht weit über die Phase des Klassizismus um 1800 hinaus bis ins 19. Jahrhundert die Technik des Zeichnens auf farbigen Papieren mit schwarzer Kreide und Weißhüllung, um etwa Aktdarstellungen und die Wirkung des Lichts und der Dreidimensionalität des Körperlichen zu zeigen. Das ist eine alte akademische Tradition, da wurden diese Techniken bevorzugt verwendet. Und dann kam aber im Laufe der Französischen Revolution durch den Franzosen Louis Conté diese interessante Erfindung, dass man durch Mischung von Graphitstaub und Schlicker verschiedene Härtegrade eines zeichnenden Stiftes herstellen konnte. Diese wunderbare Erfindung des Conté-Stiftes, der sich dann nicht nur in Frankreich sehr schnell durchsetzte, sondern ganz besonders begierig von den deutschen Künstlern aufgegriffen wurde, weil sie darin irgendwie ein ihnen adäquates zeichnendes Medium fanden, sodass dann seit etwa 1800 in deutschen Kunstkreisen der sogenannte Bleistift im modernen Sinne in verschiedenen Härtegraden das führende künstlerische Medium gewesen ist. Und das geht Hand in Hand mit der Entwicklung realistischer Tendenzen, weil der Bleistift ja auch relativ farbneutral ist. Und er löst also die farbigen Kreiden des ausgehenden Rokoko und des ausgehenden 18. Jahrhunderts ab. Und dann ist noch interessant auch, wo wir über Techniken sprechen, auch über das Phänomen des Farblichen, in dem Zusammenhang vielleicht noch ein interessantes Entwicklungsphänomen zu beobachten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kann man eine deutliche Tendenz zur Monochromie beobachten. Und wenn Sie zum Beispiel in der Ausstellung in den ersten Raum hineinkommen und sich nur die Landschaften anschauen, dann werden Sie sehen, dass das vorherrschende Bild der Farbigkeit monochrom ist. Es sind entweder schwarze Tusche in einer Variation von Grautönen oder es sind Sepia-Brauntöne, aber immer, sagen wir, Farbe Ton in Ton gehalten. Das Aquarell spielt nur bei ganz wenigen Künstlern eine Rolle, und eben charakteristischerweise bei Jakob Philipp Hackert, der seine realistischen Landschaftsprospekte sowohl in Aquarell als auch in Öl gemalt hat und der damit ja sehr erfolgreich gewesen ist und sehr viel Geld verdient hat, seine Bilder an die Grand Tour-Reisenden verkaufen konnte. Und der ist ein Außenseiter im Bereich der realistischen Strömung. Aber sagen wir mal, man kann eigentlich beobachten, dass im Bereich der künstlerischen Entwicklung eine Tendenz zur Monochromie ist, die in der Zeit um 1800 etwa in der Zeit des Blütezeit des Klassizismus zum Höhepunkt führt. Sozusagen, das ist ja auch die Zeit der Klassizismus, der ist ja auch monochrom gehalten.
Ja, ich möchte eben, wenn Sie gestatten, etwas näher eingehen eben auf diese Epoche Goethes, der eigentlich doch als Klassiker eher bekannt ist. Und im Katalog, dessen hervorragende Qualität man übrigens absolut unterstreichen muss, haben Sie, Herr Sieverking, unter anderem die Goethezeit mit der Dürerzeit verglichen. Vielleicht möchten Sie auch etwas dazu noch erwähnen?
Ja, es ist ein erstaunliches Phänomen, dass man da sehr viele Parallelen beobachten kann. Nicht nur ist es verwunderlich, dass wir beobachten können, dass viele Künstler in der Goethezeit ihr Augenmerk zurückrichten auf die Dürerzeit und etwa versuchen, gerade im Beginn des 19. Jahrhunderts bei den Nazarenern kann man das sehr, sehr stark natürlich beobachten, dass sie auf Dürer und Dürerstiche und die Stecherkunst der Dürerzeit zurückgreifen und sehr stark davon beeinflusst sind in ihrer eigenen präzisen, stecherartigen Zeichenweise. Aber es gibt noch viel, viel mehr interessante Zusammenhänge, die allgemeingeschichtliche, entwicklungsgeschichtliche Art sind. So kann man beobachten, dass in der Dürerzeit eine Entwicklung des Künstlers, der sich aus der Anonymität befreit und zum individuellen Künstler entwickelt, aus dem kollektiven Werkstattbetrieb zum Einzelkünstler wird. Dürer selbst ist ja ein berühmtes Beispiel als Vertreter dieser Zeit und auch der Entwicklung. Und etwas Ähnliches, auch dieses sich Lösen aus den Zunftzwängen in der Zeit. Da gibt es eben insofern eine Parallele in der Goethezeit, als die Künstler sich von den Zwängen der Akademie befreien und den engen Vorschriften, die eigentlich dazu führten, dass die Kunst relativ gleichförmig sozusagen verbreitet wurde und das Individuelle unterdrückt wurde. Und dieser Befreiungsakt, der ist also auch in der Goethezeit zu beobachten. In der Dürerzeit entwickelt sich die Tendenz vom Zeichnen nach dem Musterbuch zum individuellen Skizzenbuch, nach der Natur zu zeichnen, in ähnlicher Weise wie in der Goethezeit die jungen angehenden Künstler nicht mehr nach den Modellen, so Druckvorlagen, die ihnen in der Akademie vorgelegt werden, oder Gipsabgüssen, nach denen sie zeichnen mussten, dass sie nach denen kopieren, sondern dass sie hinausgehen in die Natur und jetzt vor der Natur direkt zeichnen.
Ja.
Die Entwicklung auch zur autonomen Zeichenkunst, das heißt, dass die Zeichnung außerhalb von rein dienender Funktion, um ein anderes Werk wie ein Fresko oder eine Skulptur oder ein Gemälde vorzubereiten, dass sie auch um ihrer selbst willen entstehen kann, die ist sowohl in der Dürerzeit als auch in der Goethezeit zu beobachten. Und dafür haben wir zwei sehr, sehr besondere Beispiele in den Federkunststücken von Friedrich Olivier und Julius Schnorr von Carolsfeld, die beide als ganz junge Freunde in Wien im Alter von 16, 17 Jahren in einer Art Paragone, einem Wettkampf, wer wohl am besten zeichnen kann, nach altdeutscher Manier, in dürerischer Manier, diese welken Blätter gezeichnet haben. Das sind also im wahrsten Sinne des Wortes Federkunststücke, die um ihrer selbst willen entstanden sind, die gar keinen anderen Zweck hatten, als eben nur zu zeigen, wie man eben wirklich besonders gut zeichnen kann.
Ja, ja.
Es ist absolute Meisterwerk.
Absolut bemerkenswert, ja. Und es waren also, wie gesagt, wie Sie schon selber erwähnt haben, in der Dürerzeit sowie in der Goethezeit eben eine Phase des Umbruchs und der Befreiung der Künstler, auch in beiden Perioden, also in beiden Zeiten, nicht? In beiden Jahrhunderten. Um 1500 Beginn der Renaissance und der Strömung des Humanismus und der Reformation und dann eben um 1800 die Folge der Französischen Revolution, der Aufklärung und der Napoleonkriege und so weiter. Und dann war der Drang, eben wie Sie gerade wunderbar sagten, sich zu befreien und in der Natur freie Inspiration zu finden. Und da kam also die Strömung, nach Italien zu gehen und dort wirklich in der freien Natur, wo Sie sich auch vielleicht von Ihren eigenen Grenzen befreien konnten. Ne?
Ja. Also dieser Drang, vor der Natur zu arbeiten, der ist wohl, sagen wir, sehr ursprünglich, gerade als auch eine Gegenreaktion zu den Akademien entstanden. Und dass er dann nach Rom führte, dafür gibt es verschiedene Ursachen. Aber eine interessante Ursache ist, dass es eben in Rom keine deutsche Akademie gab, wie es etwa für Frankreich die Akademie in der Villa Medici damals schon gab, wo sich die deutschen Künstler hätten, sagen wir, wieder unterordnen können müssen. Und müssen. Ja. Also es gab eben keine Akademie. Das heißt, Rom war ein absoluter Freiheitszustand. Und jeder konnte machen, was er wollte.
Und dann Italienische, die Atmosphäre, ja, und ja, natürlich das Licht ist ja wahrscheinlich,
ja,
auch
genau, deswegen
absolut
sind gerade viele der besonders unabhängigen Künstlernaturen, wie eben Künstler wie Johann Christian Reinhardt oder Josef Anton Koch, die unter der Akademie sehr gelitten haben, die sind gerade zu der Akademie entflohen und dann nach Rom gegangen und haben eben dort weitergewirkt und sind auch immer dort geblieben, haben sich dort am meisten wohlgefühlt und dort ihr eigentliches Werk geschaffen.
Ja, also man könnte eigentlich sprechen von Handschrift der Epoche, die in subtilerer Art als in anderen Kunstgattungen eben in den Zeichnungen zu finden ist. Und man kann annehmen, dass sämtliche Künstler, die Sie auserwählt haben, diese sogenannte Handschrift dieser Epoche zum Ausdruck bringen. Oder vielleicht anders formuliert, drückt sich in all den ausgestellten Werken diese aufgewühlte Zeit aus?
Ja, Zeichnung ist für mich Handschrift und lässt sich als eine Handschrift des Künstlers eben auch lesen. Und insofern kann man in der Summe der ausgestellten Zeichnungen auch natürlich so etwas wie den Text, sozusagen die Prosa der Epoche sehen, die man lesen kann. Und es ist eben auch wirklich die Handschrift der Epoche mit all ihren Variationen, mit all ihren individuellen Ausformungen, wobei sich natürlich in der Handschrift sowohl das Individuelle mit auch dem Zeitstil und auch dem Ereignisfeld, in dem sich der Künstler aufhält und der ihn beeinflusst, wo sich das alles miteinander mischt.
Also in Frankreich ist der Titel der Ausstellung L'âge d'or du romantisme allemand, das heißt also das goldene Zeitalter der deutschen Romantik, was Sie auf Deutsch also anders formuliert haben. Aber man kann das doch also in diese Bewegung von der deutschen Romantik zusammenfassen, nicht? Die Werke, die Sie ausgewählt haben. Auf der anderen Seite ist der Begriff deutsche Romantik etwas, sagen wir, verschwommen. Zum Beispiel Pierre Rosenberg schreibt im Katalog, Pierre Rosenberg von der Académie Française, meint, dass das Wort Romantik eigentlich seinen Sinn verloren hätte. Was meinen Sie dazu?
Ja, also der Titel der Ausstellung wurde von Seiten des Museums ausgesucht. Ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht. Die wurden alle nicht angenommen, weil sie nicht zugkräftig genug waren. Und da muss man wahrscheinlich wissen, was ich nicht so genau wusste, dass in Frankreich mit dem, was man sich unter deutscher Kunst vorstellt, der Begriff des Romantischen immer sehr eng verbunden ist. Und dass der Begriff des Romantischen in Frankreich eine sehr große Zugkraft hat. Und so ist sicherlich der Titel, sagen wir, ein bisschen reißerisch gewählt. Und ich selbst bin durchaus der Meinung, dass er nicht zutreffend ist. Deswegen habe ich sozusagen etwas von dem variiert, diesen Titel der Ausstellung in meinem eigenen Essay, ja, und habe dann nicht vom goldenen Zeitalter der romantischen Kunst gesprochen, sondern vom goldenen Zeitalter der Zeichenkunst im deutschen Sprachgebiet in der Zeit. Das ist natürlich ein großer Unterschied.
Insofern, und Sie haben eben auf die Epoche der Goethezeit.
Ja, genau. Gestanden. Mir war von Anfang an wichtig, die Epoche der Goethezeit zu zeigen, die eben einen größeren Entwicklungsraum zeigt. Und der Begriff der Romantik ist für mich schon auch als Epochenbegriff benutzt, aber zumal im Rahmen der deutschen romantischen Kunst natürlich die wichtigsten Phänomene entstanden sind in der Kunst Runges, Friedrichs, solcher großen künstlerischen Einzelgänger oder auch Moritz von Schwinz und Ludwig Richters. Und dann der Kollektivbewegung der Nazarener, da haben wir sozusagen zentrale künstlerische Äußerungen, die man mit dem, was romantisch ist, in Verbindung bringen muss. Aber sonst verstehe ich also den Begriff mehr hier im epochalen Sinne. Und da gibt es natürlich viele Unschärfen und Ungenauigkeiten, weil auch dieser Begriff der Literaturwissenschaft letztlich entnommen ist und die beiden Phänomene decken sich nicht gleich. Da gibt es viele Überschneidungen. Und,
ja. Also vielleicht bleiben wir beim Herrn Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Und wie hat er auf die künstlerische Entwicklung Einfluss genommen? Es waren doch bedeutende Schöpfungen auf dem Gebiet der Musik, der Philosophie und der Literatur natürlich zu verzeichnen. Und welche Rolle spielte da Goethe bei dieser Gruppe von Künstlern, die Sie eben erwählt haben?
Ja, Goethe hatte insgesamt einen sehr großen Einfluss auf die bildenden Künste der Zeit im deutschen Sprachgebiet, was zusammenhängt auch einmal natürlich mit seinem gewaltigen Ansehen, was er als Dichter genoss, dass überhaupt seine Meinung sehr ernst genommen wurde. Zum anderen hatte er sich auch häufiger durch Rezensionen, verschiedenen Publikationen, der sich zur Kunst geäußert. Und das wurde natürlich sehr aufmerksam verfolgt und von ihm lag auch daran, sagen wir, die künstlerische Entwicklung zu steuern. Und um das noch effektiver tun zu können, hat er ja selbst ins Leben gerufen, die sogenannten Weimarer Preisaufgaben. Das war eine Art Preisausschreiben, wo sich junge Künstler bewerben konnten. Es wurde jedes Jahr ein Thema ausgeschrieben, zu dem man Darstellungen einsenden konnte. Und hier war allein schon durch die Wahl der Themen der klassizistische Geschmack Goethes dominierend, sodass man natürlich nichts darstellen konnte, was nicht diese Fragen sozusagen beantwortet, diese Aufgabenstellung beantwortete.
Ja, weil er war, entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, aber er war mit einigen Werken oder mit einigen Künstlern der Romantik gar nicht richtig einverstanden.
Ja,
ne?
Ist ja auch sehr typisch, dass zum Beispiel Philipp Otto Runge mit seinem Entwurf 1801, der Kampf des Achill, Achill mit dem Skamandros, mit dem Fluss, dass er da durchgefallen ist und das, was dann dazu führte, dass Runge erkannt hat, dass das ein absolut falscher Weg war, diese klassizistische Richtung. Und er hat ja dann auch diesen bemerkenswerten Satz gesagt, wir sind keine Griechen mehr. Und eigentlich hat es ihn befreit, dann sich zu dem, was er selbst eigentlich schaffen wollte, durchzuringen. Goethe hatte eine gewisse Abneigung gegen die romantischen Strömungen, die ihm durchaus als etwas Krankhaftes erschienen. Vor allen Dingen gegen die neudeutsch-religiös-patriotische Kunstrichtung der Nazarener.
Ja, wir werden vielleicht dann näher auf die eingehen, nicht? Aber ein Thema hat sie vereint, Goethe und die Künstler dieser Zeit, ist sicher die Natur, die, glaube ich, der Hauptdarsteller dieser Epoche ist, nicht?
Ja, also es sind, wenn man sozusagen einen Querschnitt durch die Ausstellung nehmen würde oder fragen wollte nach Leitmotiven, dann müsste man sagen, es ist einmal das Porträt und auf der anderen Seite die Landschaft. Also das ist schon die Begegnung mit der Natur im weitesten Sinne. Und beide Phänomene sind ausgiebigst durch Beispiele vertreten. Und an beiden lassen sich die verschiedenen künstlerischen Richtungen, aber vor allen Dingen auch die Entwicklungen in der Epoche sehr gut ablesen.
Ja. Also lassen wir Johann Wolfgang von Goethe ein paar Musiktakte lang ruhen, bevor wir uns dann ganz den Werken dieser wunderbaren Ausstellung widmen.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war milde Wode mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter davon geht. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter davon geht.
Herr Hinrich Sieveking, der Kurator der bemerkenswerten und wunderbaren Ausstellung des goldenen Zeitalters der deutschen Zeichenkunst zu Goethes Zeit, ist bei uns bei Kanal Akademie zu Gast. Und vor der kurzen Pause warfen wir einen Überblick über diese stürmische Zeit der deutschen Romantik Ende 18. und Beginn 19. Jahrhunderts. Und gehen wir nun zu den Künstlern. Also Sie haben schon erwähnt, die zentralen Themen, die hier bearbeitet sind und ausgestellt sind, betreffen also Porträts, Legenden und Mythen, verlassene Ruinen, aber vor allem Landschaften. Wie wir auch schon vorher erwähnt haben, die Natur ist eigentlich der Hauptdarsteller dieser Ausstellung. Also man sieht unglaublich schöne Zeichnungen von Wiesen, Wäldern, Wasserfällen und so weiter. Und unter den charakteristischsten und bedeutendsten Künstlern oder zumindest bekanntesten kann man erwähnen, zum Beispiel Johann Heinrich Füssli, von dem schon kurz vorher die Rede war, ein Schweizer und der lange in England gelebt hat, Wilhelm Tischbein, Johann Georg von Dillis, Carstens, Gottfried Schadow, Karl Friedrich Schinkel, Julius Schnorr von Karolsfeld, Moritz von Schwind, Overbeck and last not least Caspar David Friedrich natürlich. Führen Sie uns doch durch die einzelnen Pavillons, Heinrich Sieveking. Gleich im ersten Raum finden wir übrigens eine Veduta von Rom von Johann Wolfgang von Goethe.
Ja, Goethe war selbst ein sehr fruchtbarer Zeichner. Zahllose Zeichnungen von ihm sind erhalten. Über 3000 Blätter werden in Weimar aufbewahrt.
Ja, es gibt sicherlich zwei Museen, nicht?
Ja, es gibt die herzogliche Sammlung und seine eigene Sammlung. Und die grafischen Sammlungen sind jetzt zusammengeführt worden zu einer Sammlung. So, das ist eine der bedeutendsten grafischen Sammlungen in Deutschland überhaupt geworden ist. Weimar. Und die haben eben diesen großen Schatz von Goethe-Zeichnungen. Goethe selbst hat ja bis zur Italienreise, wo eben dieses Blatt, diese Ansicht, im Überblick auf Rom entstanden ist.
Zu welcher Zeit?
Das ist 1786, als er auf seine berühmte italienische Reise eben ging. Und bis dahin hat er gezweifelt, ob er Künstler werden sollte oder nicht. Und im Anblick der großartigen Kunst der vergangenen Jahrhunderte in Italien hat er sehr schnell gesehen, dass er es wohl richtig täte, Dichter zu bleiben. Aber die Zeichnung spielte für ihn eine sehr große Rolle, auch bei der Erkenntnisfindung. Und gerade bei seinen Forschungen zur Naturwissenschaft hat er sehr viel gezeichnet und versucht auch zeichnerisch, die Probleme zu klären.
Ja. Na, und in diesem Raum finden wir andere Landschaften, die Sie übrigens vorher erwähnt haben im ersten Teil, wo man also sozusagen monochrome Farbnuancen vorfinden kann, nicht? Wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, Sie sprechen an das Phänomen, das man beobachten kann, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert eben die Tonigkeit oder die Farbigkeit der Blätter ins Monochrome immer mehr sich hineinentwickelt und in schwarze Grautönen und Brauntönen. Das ist etwas, was man selbst auch in dieser Zeichnung von Goethe sehen kann, die grau getuscht ist und die also einen monochromen Charakter hat.
Und wir finden auch in diesem ersten Saal viele auch bekannte, wie zum Beispiel den Tischbein,
ja,
der eine unglaubliche Zeichnung gemacht hat über Reineke Fuchs.
Ja, als Goethe nach Rom kam, wohnte er bei Tischbein anonym. Er kam dort inkognito, er wollte nicht erkannt sein. Er wollte wirklich völlig frei leben und als freie künstlerische Existenz und nicht als berühmter Dichter, der er damals schon war, als Schöpfer des Werther. Da war internationale Berühmtheit und er wollte also wirklich frei leben können. Und er wohnte bei Tischbein am Corso in Rom und Tischbein hat ihm auch Zeichnerunterricht gegeben. Tischbein selbst ist eine der interessantesten und originellsten Künstlerfiguren der Epoche der Goethezeit. Und er ist vielleicht kein Wegbereiter gewesen, aber er hat eben, was ihn auch sehr interessant macht, an allen künstlerischen Phänomenen, die in der Zeit eine Rolle spielten, hat er mitgewirkt, er hat er selbst gepflegt. Als da ist eben Porträt, Landschaft, Historienbild, dann hat er sich mit Physiognomik beschäftigt, dann hat er als Klassizist, er war ja 10 Jahre lang Direktor der Akademie in Neapel, hat er gewirkt, er hat also auch klassizistische Kompositionen gemalt, gezeichnet, er hat diese berühmte Vasensammlung von Sir William Hamilton in Stichen reproduziert, die sehr einflussreicher wurden für die Entwicklung der Umrisslinie als internationale Handschrift sozusagen des Klassizismus neben dem berühmten John Flaxman aus England. Und also Tischbein ist eine höchst originelle Künstlergestalt, der ist hier mit 2 Blättern vertreten. Sie erwähnten Reineke Fuchs, die Illustration, es zeigt den Gerichtstag der Tiere, eine riesige Versammlung von Tieren, die den Fuchs als den Bösen anklagen und der Böse ist listenreich und versteht es nochmal mit dem Leben davon zu kommen und eigentlich ist der Inhalt ja auch dieses Epos, das Goethe in Hexametern 1794 unter dem Eindruck der Französischen Revolution verfasst hat und publiziert hat. Eigentlich ist es ja eine Anklage gegen die Verwerflichkeit der menschlichen, des obrigkeitlichen Verhaltens. Und Tischbein hat dem Ausdruck verliehen, indem er den Tieren eine Art menschlichen Gesichtsausdruck verliehen hat, sodass also man in dieser Gesellschaft der Tiere eigentlich ein Spiegelbild der menschlichen Gesellschaft sieht. Es ist höchst originell. Ein zweites Blatt von Tischbein zeigt seine Schlacht bei Leipzig 1813. Er hat es rückwärtig so beschriftet, meine Schlacht bei Leipzig. Was sehen wir? Wir sehen eine Mondnacht, einen Friedhof in Leipzig mit den Gräbern dreier berühmter Kulturgrößen aus der Stadt Leipzig. Rabener und Oeser sind darunter. Oeser, der auch Zeichenlehrer Goethes war. Und um diese Grabsteine herum sehen wir lauter furchtsame Hasen sich versammeln. Das sind die Franzosen, die nach der Schlacht von Leipzig geflohen sind.
Die Soldaten, ja.
Ja.
Und das war so etwas satirisch,
ja,
natürlich, ja, gemeint, freilich. Und dann finden wir in diesem ersten Teil auch noch Franz Kobel, den Sie schon erwähnt haben, und mit einer wunderbaren Pinselzeichnung von einer idealen Landschaft mit Wald und einer antiken Ruine, die übrigens auch aus Weimar stammt, glaube ich, diese Zeichnung.
Ja, die kommt aus Weimar, und Goethe schätzte diesen Franz Kobel so sehr, dass er bei ihm, als er noch in Italien lebte, der Franz Kobel, und dort arbeitete, dass er bei ihm mehrere Blätter diesen großen Formats bestellt hat. Und möglicherweise gehörte dieses Blatt auch dazu. Es kommt aus dem Weimarer Bestand. Und also den Franz Kobel hatte ich ja schon erwähnt, und wir haben aber noch zum Beispiel unter diesen landschaftlich sehr echten Stürmern und Drängern, sozusagen diesen revolutionären Naturen, Johann Christian Reinhardt und Josef Anton Koch, wobei ich also hier jetzt einmal Koch beispielhaft nennen würde, der sympathisiert ja so ausdrücklich mit der Französischen Revolution, dass er die Hohe Karlsschule in Stuttgart verließ, er flüchtete von dort, schnitt sich den Zopf ab an der Rheinbrücke nach Straßburg und schickte ihn seinen Lehrern zurück. Und er wurde dann Mitglied des Jakobinerclubs in Straßburg, ging dann in die Schweiz. Und der ist nun wirklich ein Inbegriff des Freiheitswillens und Freiheitsstrebens, ging dann eben in die freie Gemeinde sozusagen der Künstler nach Rom. Und er hat in seinen Darstellungen zum Beispiel der Bergwelt der Schweizer Alpen, wo er sich einige Jahre aufgehalten hat nach seiner Flucht aus Stuttgart, da hat er eben symbolhaft sozusagen auch in den Bergen sozusagen die Situation der Freiheit so empfunden und auch dargestellt. Und mit einem ungeheuren Vehemenz, auch in der Strichführung sieht man, wie diese Blätter gezeichnet sind. Er hat noch bis 1799 seine Blätter nach der republikanischen Datierung datiert, L'an 2, L'an 3, L'an 4. Und er hat gelegentlich sogar neben seine namentliche Signatur eine Revolutionsmütze gezeichnet. Also der war ganz besessen von Veränderung der Welt. Und interessant ist dann, in einer späten Zeichnung, die dort zu sehen ist, gibt er eine quasi die Utopie einer idealen menschlichen Gesellschaft in vereint mit der Natur. Diese Landschaft mit dem doppelten Regenbogen, eine Vorzeichnung für ein Gemälde, von dem es mehrere Fassungen gibt, ein berühmtes davon in der Neuen Pinakothek in München.
Das war jetzt
Josef Anton Koch, der aus Tirol stammte, und ein Österreicher, der dann eben in der Schweiz in seinen jungen Jahren, Anfang der 90er Jahre gearbeitet hat und dann nach Rom ging und dort blieb, und der in seinen späteren Jahren sich dann vor allen Dingen als Zeichner der Umrisslinie bedient hat und der viele ideale Landschaften geschaffen hat, die Maßstab wurden für die jüngere Künstlergeneration. Und insofern ist er von großem Einfluss gewesen.
Also wirklich unglaublich, dieser Wasserfall von Schmadry ist ja wirklich also ganz fantastisch. Also wirklich ein fantastischer Realismus, könnte man fast sagen, der da hier zum Ausdruck kommt, nicht?
Ja,
also mit den verschiedenen Stufen der Berge.
Genau, man sieht die Strukturen der Steinformation, die zeigen sozusagen das Festgebaute, das ist ja sinnbildlich sozusagen für die herkömmliche, für die gewachsene menschliche Gesellschaft und die Hierarchie der Regierungsformen, die es gab. Und der Wasserfall ist ja sozusagen das ist das Fließende, das Reißende, was nun versucht, sich da den Weg zu bahnen in die Freiheit, und das langsam zerbricht, dieses alte Gehäuse.
Ja.
Also es ist ja sehr, sehr interessant, auch natürlich diese Aspekte, die sich in Bezug setzen lassen zum Zeitgeschehen, immer wieder aufzudecken in den Zeichnungen. Da gibt es ja ganz viele Berührungspunkte.
Ja. Da gehen wir vielleicht jetzt gleich über zum berühmten Sturm und Drang. Sie meinen doch, die Wurzeln vom Sturm und Drang würden im späten 18. Jahrhundert liegen und bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Fortsetzung finden. Und wie würden Sie Sturm und Drang in der heutigen Zeit erklären können?
Zunächst mal muss man sagen, dass der Begriff der Sturm und Drang ein Begriff der Literaturgeschichte ist. Und ich meine, Goethe und Schiller sind ja die in einer Phase ihres Werkes Hauptvertreter dieser literarischen Richtung. Man kann sagen, dass eine besondere Ausdrucksform des Sturm und Drang im Drama zu finden ist, wo es in der Zeit um Themen der Freiheit und der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ging. Und ich habe immer empfunden, dass es sehr viele Parallelen in der bildenden Kunst gibt. Der Sturm und Drang ist ja genauso wenig wie Romantik ein Stilbegriff, sondern sagt etwas ganz anderes. Und deswegen habe ich mir erlaubt, auch schon in früheren Publikationen, diesen Begriff analog anzuwenden. Und ich habe beobachtet, dass verschiedene Künstlerpersönlichkeiten, eben vor allen Dingen also ein Exponent wie Johann Heinrich Füßli oder auch wie Josef Anton Koch oder auch Johann Georg von Dillis, das sind Künstler, die sind von einer großen inneren Unruhe getrieben und sie sind sehr naturverbunden, sie sind sehr, sagen wir mal, individualistisch, sehr stark suchen sie ihren eigenen Ausdruck, sie beschäftigen sich mit Themen, die im Allgemeinen für andere Künstler nicht so interessant sind, die sie existenziellere Fragen stellen.
Sie sind also von einer großen Leidenschaft erfüllt auch,
sie sind von einer großen Leidenschaft erfüllt, die sich auch im Zeichnerischen äußert, in einer Dynamik, sagen wir, ihrer Strichführung und einem sehr, sehr vehementen Schriftbild sozusagen. Und eine gewisse Ruhelosigkeit kommt da zum Ausdruck. Und ja, diese Dynamik, das ist etwas, was sich auch in Einklang bringen lässt mit ihrem Freiheitswillen.
Nicht? Ist das Werk Werther vorher schon herausgekommen, bevor
ja, der ist ja schon sehr
diese
früh
Bewegung Sturm und Drang begonnen hat? Oder?
Die literarische Bewegung ist vorher gewesen und dazu gehören ja die Schriften also von Goethe und Schiller vor allen Dingen, also Die Räuber ja. von Schiller und Wilhelm Tell zum Beispiel, das große Freiheitsdrama der Schweiz und was einen riesen Einfluss hatte. Und bei Goethe eben Götz von Berlichingen, zu dem wir übrigens eine sehr bedeutende Illustration haben in einer Zeichnung von Karl Philipp Vohr, die er interessanterweise ganz kurz vor seinem Tod in Rom gezeichnet hat. Ja, es ist ja noch interessant zu beobachten, dass als eine Reaktion auf die rationale Aufklärung sich durch den Sturm und Drang auch unter dem Einfluss Rousseaus, der Schriften Rousseaus, die weite Verbreitung gefunden hatten, ein stark vom Gefühl bestimmtes neues ursprüngliches Erlebnis der Natur durchsetzt. Und das ist eben etwas, was wir gerade in dem Werk von Josef Anton Koch besonders gut nachvollziehen können. Weil diese Landschaften, die er gibt, also die zeugen von diesem individuellen Erlebnis, das sind Erlebnislandschaften, die unterscheiden sich daher in anderer Weise von den sehr deutlich auch natürlich von den reinen Prospektmalereien, die in der Zeit ja führend waren.
Und es war auch Jean-Jacques Rousseau, glaube ich, sehr einflussreich in dieser
Zeit.
Sehr
einflussreich, ja. Die Schriften waren natürlich sehr verbreitet.
Und ja, kann. Ja. Und wo es also geht um Grenzerfahrungen menschlicher Existenz und Selbsterkenntnis und Zweifel, Einsamkeit, Angst und
da
Tod.
Da kommt natürlich nur ein Künstler
und ein
in Frage.
Maßloses Empfinden und eine überschwängliche Fantasie, die das ausdrückt, nicht?
Das, da habe ich Ihnen schon dazwischen geredet. Aber da kommt für mich ein Künstler natürlich mir sofort in den Sinn. Johann Heinrich Füßli, der ist vielleicht der wichtigste Künstler dieser Generation der Sturm und Drang im deutschen Sprachgebiet, weil er eben das, was Sie gerade erwähnten, nämlich Fragen der menschlichen Existenz, der einer der ganz wenigen anspricht in seinem Werk, der sich damit auseinandersetzt. Ich meine, wir finden es später bei den Romantikern, bei Friedrich auch, aber in anderer Weise, der Füßli ist viel vielseitiger, weil er sich zum Beispiel auch nicht nur mit Themen wie Tod und Angst und Einsamkeit beschäftigt und Selbstbefragung, sondern auch mit Themen wie Sexualität und Erotik. Das durchzieht sein Werk wie ein roter Faden. Und in dieser Vielfalt ist er, und auch was diese Thematik angeht, ist er im deutschen Sprachgebiet vollständig isoliert dastehend. Da gibt es, wenn man die deutsche Kunst im Überblick sieht in der Zeit, könnte man von einer keuschen Kunst sprechen. Also das Thema Erotik ist im Allgemeinen wie ausgeblendet.
Ja, er ist ja auch nach England gezogen und hat lange in England gelebt und wird von den Engländern übrigens als englischer Zeichner oder Künstler angesehen.
Ja, genau, so ist es. Ja, er ist völlig assimiliert dort. Ja. Hat sich da auch sehr wohlgefühlt, hat sehr großen Einfluss dort gehabt. Man kann sich auch vorstellen, bei dieser Tradition seit Hogarth, dass jemand mit so viel Fantasie wie der Füßli, dass der dort also sehr, sehr zu Hause sein konnte. Er spielte eine sehr große Rolle als Lehrer an der Akademie in London und hat ja viele theoretische Vorlesungen auch über die Kunst gehalten und geschrieben. Mhm. Eine unglaublich interessante Figur. Und er ist hier in der Ausstellung mit drei wirklich seiner berühmtesten Blätter vertreten. Die eine, schon vom Thema her, wirklich hochbedeutend. Der Künstler verzweifelt vor der Größe der antiken Kunst. Man sieht also den Künstler dort, melancholischen Gestus vor den Fragmenten der berühmten Kolossalstatue des Konstantin, die heute noch erhalten sind, auf dem Kapitol in Rom, im Konservatorenpalast ausgestellt sind. Und vielleicht auch in Anspielung auf seinen Namen mit dem Fuß, ist also der Künstler hier gestützt auf diesen großen Fuß. Und die Figur ist selbst sehr manieriert dargestellt, womit er den Klassizismus Winkelmanns von der Nachahmung der Antike eben in seiner eigenen Kunst überwindet, um sich auch zu befreien sozusagen von diesem Erbe der antiken Kunst, was er eigentlich jeden Künstler unterdrücken muss.
Ja. Und Gott sei Dank haben wir das Glück, dass dieses Werk auch unsere Internet-Zuhörer und Zuschauer betrachten können. Das ist eine der Illustrationen, die wir bewilligt bekommen haben. Und das finden unsere Zuhörer auf der Internetseite. Le Désespoir, ich habe nur den französischen Titel. Wie meinen Sie, heißt das?
Der Künstler verzweifelnd vor der Größe der antiken Kunst.
Das also zu Füßli. Und gehen wir weiter. Italien, wie wir schon erwähnt haben, war also ein wichtiger Punkt auch in der Ausstellung, weil es hat also alle nach Italien gezogen, zum Licht und zur Freiheit, nicht?
In dem Zusammenhang müssen wir unbedingt, auch wenn wir ein bisschen in der Chronologie bleiben wollen, müssen wir dann eines Künstlers gedenken, der sehr jung verstorben ist und der als Künstlerexistenz ungeheuer eindrucksvoll und wahrzunehmen und ernst zu nehmen ist, Asmus Jakob Carstens aus Schleswig-Holstein, der Schüler der Berliner Akademie und Stipendiat der Berliner Akademie in Rom war und der ein höchst eindrucksvolles, allerdings schmales Oeuvre, fast ausschließlich aus Zeichnungen und mehreren Skulpturen bestehen, hinterlassen hat und der hier in der Ausstellung mit drei wirklich äußerst bemerkenswerten, singulären Aquarellen und Zeichnungen vertreten ist, einem sehr sensiblen Selbstbildnis, was ihn als durchaus zarte, gefährdete künstlerische Existenz zeigt, dem man also wirklich ins Antlitz schonungslos hineinblickt, äußerst ein fast lebensscheuer, furchtsamer Ausdruck ist dort zu erkennen.
Wie man sich eigentlich einen Romantiker vorstellt, nicht?
Vielleicht, ja. Und dann aber zwei Aquarelle, die auch Themen aus der antiken Mythologie darstellen. Und das eine besonders eindrucksvoll, ein vielfiguriges Blatt in einer Komposition, die beeinflusst ist vom jüngsten Gericht Michelangelos, wie überhaupt Michelangelo und die Antike seine großen Vorbilder waren. Er war auch eng mit Joachim Winckelmann befreundet. Und diesem Aquarell, das ist der Kampf der Titanen gegen die olympischen Götter gezeigt. Also diese Auflehnung gegen das Ancien Regime ist auch wieder eine Anspielung auf die Französische Revolution. Nun, dieser Künstler ist für uns auch aus einem anderen Grunde noch sehr, sehr interessant. Er ist ein Beispiel für den Wandel der Existenz des Künstlers in der Zeit, der vom höfischen Künstler zum selbst für sich selbst seinen unabhängigen Künstler wird und sich aus den Banden des Mäzens herauslöst. Berühmt geworden ist sein Brief an den Minister von Heinitz in Berlin, der ihm sein Stipendium gekündigt hatte und ihn um Rückkehr nach Berlin bat und dem er dann antwortet, dass er also verzichtete, zur Akademie zurückzukehren und lieber eine gefährdete Existenz ohne sicheres Einkommen in Kauf nehmen würde, eben als da zurück den Zwängen der Akademie, da als Knecht zu dienen.
Und Sie sprechen auch immer von Carsten.
Ja, von Carsten. Ja. Und dass er der als Künstler der Welt und nicht der Akademie angehörte. Und dieser Brief ist eben kunsthistorisch eben besonders bemerkenswertes Zeugnis eben für diese neue Situation des Künstlers in der Umbruchszeit. Und leider hat der Carstens keine Kommission bekommen. Etwa diese vielen Entwürfe, die er auf Kartons gezeichnet hat, für Wandmalerei, um diese auch umzusetzen in Wandmalerei. Sie sind eben nur als Kartons, als Vorzeichnung sind sie erhalten. Zum großen Teil werden sie in Weimar aufbewahrt. Und das ist also sehr bedauerlich. Sein Werk ist daher auch nur sehr schmal. Er ist sehr jung gestorben.
Da kommt mir eine Frage in den Sinn. Konnten diese Künstler eigentlich von ihrer Kunst, von ihren Zeichnungen leben oder hatten sie einen anderen Lebensunterhalt?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Und am Anfang, im ausgehenden 18. Jahrhundert, war es eben noch üblich, dass die Künstler mit einem Stipendium ihres Landesherrn nach Rom geschickt wurden für 1-2 Jahre, um sich dort fortzubilden, aber dann eben zurückzukehren und in den Dienst des Fürstenhauses zu treten und dort eben an Kunst zu fertigen, was eben dort am Hof gebraucht wurde.
So wie auch Goethe selbst, nicht?
Ja, genau. Der kam ja
vom Hof vom Herzog von Sachsen.
Ja, aber er hatte eine Sondersituation.
Natürlich,
er war ja freigestellt. Aber es gibt zum Beispiel einen Künstler, der in späterer Zeit dann auch noch in dieser Tradition sozusagen erfolgreich war. Das ist Karl Philipp Vohr, der leider ganz jung im Tiber ertrunken ist, 22-jährig und der nur ein Jugendwerk hinterlassen hat. Der bekam ein Stipendium von der Prinzessin von Hessen, seiner Landesherrin, nachdem sie von ihm verschiedene Werke gesehen hatte und auch verschiedene Skizzenbücher von ihm geschenkt bekommen hat. Da hat sie seine ganz große Begabung erkannt und hat ihm ein relativ hohes Stipendium ausgestellt, sodass er in seiner Generation, in seiner Zeit einer der ganz wenigen Künstler war, die unabhängig, materiell abgesichert in Rom leben konnten. Die meisten haben gedarbt und haben um ihre Existenz ständig kämpfen müssen, weil sie eben dann nicht mehr von einem Hofe Stipendiaten waren und kein Geld bekamen. Und besonders bekannt ist der Existenzkampf von dem ja sehr berühmten Landschaftsmaler Josef Anton Koch. Dem ging es ja so entsetzlich schlecht. Er konnte auch seine Bilder eben nicht so gut verkaufen, weil sie eben von vielen nicht so erkannt wurden. Es waren keine Prospekte. Was die Garniturreisenden kauften, waren die Prospekte von Hackert und von anderen, von Kattel und so weiter. Aber eben diese künstlerisch besonders wertvollen, durchgeistigten Bilder, idealen Bilder, die waren nicht so leicht verkäuflich.
Die haben nicht unbedingt so einen Anklang gefunden, wie sie heute angesehen werden.
Heute ist das, was für die Zeit wirklich bedeutend ist, wird als heute als solches anerkannt.
Aber es ist ja auch zeichenmäßig, also unerhört ausdrucksvoll und also technisch auch großartig ausgeführt.
Ja, und ein Künstler wie Schnorr von Carolsfeld zum Beispiel berichtet in Briefen an seinen Vater, dass Engländer in sein Atelier kamen und der war nun selbst ein hochbegabter Zeichner und die sahen seine Zeichnung und haben sie ihm aus der Hand weggerissen, haben sie ihm gleich abgekauft. Und weil es in dem Fall zum Beispiel um Bibelvorzeichnungen ging, hat er sich dann ausgebeten, dass sie am nächsten Tag nochmal kommen sollten und hat dann nachts eine Kopie für sich angefertigt und hat ihnen das Original verkauft, damit er aber den Gedanken sozusagen, die Komposition noch aufbewahren
konnte. Das war wer, Hackert?
Nein, das war Julius Schnorr von Carolsfeld.
Geben Sie uns vielleicht noch einen Einblick in die Bewegung der Künstler des Nordens. Es ist doch eine wichtige Bewegung in Dresden oder von Dresden kommend. Nicht?
Ja, also wir haben ja die Ausstellung aufgeteilt, auf 3 Gebäude verteilt. Im ersten Gebäude hatten wir die Generation Sturm und Drang und Phänomene wie eben den Klassizismus, vertreten durch Carstens als den Hauptvertreter. Und in dem zweiten Gebäude sind die verschiedenen romantischen, künstlerischen Strömungen der Romantik. Und da haben wir im Souterrain eben die großen Vertreter. Das sind Einzelgänger, Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge, Moritz von Schwind, Ludwig Richter, aber auch Karl Friedrich Schinkel. Und diese wiederum sind teilweise zugehörig in den jeweiligen Schulen, aus denen sie stammen, also den Städten, in denen sich durch regionale Gemeinsamkeiten im Laufe der Zeit so etwas wie eine Art Schule gebildet hat. Und da ist eben die Dresdner Schule natürlich führend, sehr stark beeinflusst durch die Kunst Caspar David Friedrichs. Also im ganzen Umfeld von Friedrich gibt es eine Vielzahl von Künstlern, die von ihm sehr stark angeregt und beeinflusst sind. Und in Berlin ist natürlich Schinkel eine herausragende Gestalt, auch als Künstler, als romantischer Künstler, muss man sagen, in dem Fall, weil wir ihn hier nicht als Architekt betrachten. Aber dann sind eben auch noch Künstler wie Ludwig Richter zum Beispiel, gehört noch zur Dresdner Schule, spielt da innerhalb der Dresdner Schule auch eine große Rolle. Der war vielleicht der populärste von den Einzelgestalten der deutschen Romantik. durch die vielen Reproduktionen, die es nach seinen Arbeiten gegeben hat. Die Holzschnittreproduktionen in Büchern und in Kinderbüchern, in Gesangbüchern und in populären Volksausgaben waren die ungeheuer verbreitet. Also der war vielleicht einer der bekanntesten deutschen Romantiker in seiner Zeit.
Wer war das noch einmal?
Ludwig Richter.
Ludwig Richter.
Ja, also der gehört noch zur Dresdner Schule.
Und Moritz von Schwind?
Ja, Moritz von Schwind ist eine der eindrucksvollsten Gestalten der deutschen Romantik. Er aus Wien stammt, also wenn ich Deutsch sage, dann heißt das ein Künstler des deutschen Sprachgebiets. Wir haben hier natürlich Schweizer Künstler, wir haben hier österreichische Künstler, wir haben hier sächsische Künstler, wir haben bayerische Künstler. Es geht hier, die verschiedenen Staaten des deutschen Sprachgebiets sind hier mit zahlreichen Künstlern vertreten. Moritz von Schwind, der aus Wien stammt, sehr hochmusikalisch begabt, engster Freund von Franz Schubert, ist eine der bedeutendsten und interessantesten Gestalten der deutschen Romantik, vor allen Dingen als Zeichner in seinem Jugendwerk. Und wir haben hier in der Ausstellung 4 Zeichnungen aus dieser frühen Zeit, die er im Alter von etwa 20 Jahren geschaffen hat. Und darunter ist ja ein Hauptblatt, die Erscheinung im Walde, ein in altdeutscher Kleidung gezeigter Ritter, reitet in den düsteren Wald und hat die Erscheinung einer Lichtgestalt, einer Fee, eines jungen Mädchens mit ganz langen Haaren, sieht aus wie eine Maria Magdalena, die vor ihm schwebt und als Lichterscheinung ihm den Weg weist. Und er folgt ihr jedenfalls. Und wir wissen nicht, ob es aus dem Wald herausführt oder in die unendliche Tiefe des Waldes hinein, aus dem er nie wieder zurückfindet. Also ein ganz typisch romantisches Thema, auch die Verbindung mit dem Wald, der Wald mit all seinen Konnotationen. Das ist ein Thema, was in der deutschen Romantik, auch in der Dichtung, eine ungeheure Rolle spielt. Das finden wir bei Moritz von Schwind also exemplarisch dargestellt.
Also dieses Bild ist wirklich also besonders eindrucksvoll, diese Apparition dans la forêt, und Sie nennen das auf Deutsch?
Die Erscheinung im Walde.
Die Erscheinung im Walde.
Ja, ich meine, lässt auch so viele Deutungen zu. Es ist auch, man kann es vielleicht auch als die Sehnsucht eines jungen Mannes nach einer schönen Frau interpretieren. Es sind unendlich viele Ideen, Gedanken möglich. Es bleibt geheimnisvoll und verschlüsselt und ist wie eine eigene Märchenerfindung, Schwind. Und das ist interessant, in einem anderen Blatt, was sehr anrührt, hat er 3 Grimmsche Märchen zusammengefasst in einer einzigen Zeichnung. Das ist dieses, wo der Königssohn das junge Mädchen aus einem Baumhöhle heraushebt, mitten im Wald. Und das Ganze ist gezeichnet mit spitzer Feder in schwarzer Tusche, in der Art, wie Dürers Stiche angelegt sind. Man sieht sogar tief im Wald hinten einen Hirsch vorbeischießen, der flieht, und ein Motiv, was auf Dürers Stiche zurückgeht. Das ist ein faszinierendes, sehr, sehr anrührendes Blatt. Und Schwind ist noch mit einem weiteren eindrucksvollen Blatt vertreten, nämlich was diese Beziehung zur Musik, die für ihn immer eine Rolle spielt, zeigt. Das ist der Toten, das Thema der Toten, das Mädchen. Eine Illustration zu den Versen von Matthias Claudius, den Tod als Freund charakterisieren. Und sie sind vertont worden von Franz Schubert in seinem berühmten Quartett und in dem Lied. Und das Lied ist ja eine, kann man sagen, eine ganz spezielle Erfindung der deutschen Romantik, diese Verbindung von Musik, menschlicher Stimme und einem Instrument und dann eben einem Text. Also die Literatur und Bild sind da kommen, und Musik ist eine Art Synästhesie in sich selbst, ein zutiefst romantisches Thema. Also das hat Schwind in dieser Zeichnung dargestellt, die auch sehr anrührt. Er hat sie komponiert in der Art einer spätmittelalterlichen Verkündigungsdarstellung in einem Biedermeier-Interieur.
Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was Sie vorher schon erwähnt haben, die Bewegung der Nazarener. Wenn Sie uns vielleicht kurz noch darüber auch eine Schilderung abgeben.
Wir haben jetzt vielleicht 2 der wichtigsten Künstler der deutschen Romantik überhaupt, nämlich Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, nur gestreift namentlich quasi. Aber ich sehe, unsere Zeit ist wahnsinnig knapp.
Ja.
Die gehören also zu den, was ich nennen würde, individuellen Erscheinungen der deutschen Romantik. Sie sind ja protestantisch geprägt, auch in ihrer Kunst. Und demgegenüber und auch dem Phänomen Moritz von Schwind und Ludwig Richter gegenüber gibt es eine andere künstlerische Richtung, die als Kollektiv große Bedeutung erlangte. Das ist die Gruppe der Nazarener. Und das ist eine künstlerische Gruppierung, die sich an der Wiener Akademie herausgebildet hat, unter dem bezeichnenderweise norddeutschen Künstlern Friedrich Overbeck und Franz Pfau. Overbeck aus Lübeck, Pfau aus Frankfurt. Aber es waren auch ein Schweizer
dabei. Herr Overbeck stammt nicht aus Österreich?
Nein, Overbeck ist Lübecker.
Ah, ich hatte angenommen, er wäre Österreicher.
Nein, aber er hatte gern in Wien gelebt und hat eben an der Akademie gelernt. Und er hat sich dann zusammengeschlossen zum sogenannten Lukasbund in Anknüpfung an die spätmittelalterlichen Zünfte, deren Patron St. Lukas war. Malerzünfte, deren Patron der St. Lukas war, hat sich dieser Bund Lukasbund genannt. Und die Lukasbrüder, die bekamen dann den Spottnamen Nazarener, weil sie sich alle um den Overbeck scharten, wie die Jünger Christi um Christus. Und man vermutet, dass dieser Spottname von Johann Christian Reinhardt gegeben wurde, und zwar in Rom. Denn als sie sich in Form einer friedlichen Sezession von der Wiener Akademie gelöst hatten, 1809, gingen sie nach Rom, wo sie dann in einem verlassenen Kloster, San Isidoro, ihre Wohn- und Arbeitsstätte fanden und mehrere Jahre dort zusammengelebt haben, im Kollektiv gearbeitet haben und auch das Ziel hatten, gemeinschaftliche Kunstwerke zu schaffen. Ihr Anliegen war vor allen Dingen, die Kunst aus dem Geist der Religion zu erneuern und möglichst also mit ihrer Kunst viele Menschen zu erreichen. Also sie hatten ein missionarisches Anliegen. Sie waren eigentlich Historienmaler und Zeichner vor allen Dingen zunächst. Und ihr Anliegen war, zum Beispiel das Andachtsbild zu erneuern oder durch Wandmalerei, die öffentlich zugänglich war, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und diese Gruppe hatte das Glück, dass ihnen mehrere Kommissionen also Aufträge für Wandmalerei zuteil wurden, wo sie im Kollektiv gearbeitet haben. Das berühmteste ist das Casino Massimo in Rom, was heute noch existiert, mit drei Räumen, die zu Themen der italienischen Literatur ausgemalt worden sind.
Ist es ein Palazzo oder?
Das war ein Gartenpavillon des Principe Massimi. Und der hat also, heute ist es noch vollständig erhalten, dieses Casino. Der hat mehrere Räume, die sind nach traditioneller römischer Art mit Säulen innen ausgestattet und Nischen in den Wänden, in denen antike Figuren stehen. Aber er hat eben von den deutschen Künstlern drei Räume ausmalen lassen zu Themen der italienischen Literatur. Also, und da hat eben der Overbeck zum Tassus Gerusalemme Liberata einen Raum ausmalen sollen. Er hat ihn nicht vollständig ausgemalt, weil er sich nicht mehr diesen profanen Themen gewachsen fühlte. Er wollte nur noch religiöse Kunst darstellen. Aber da komme ich noch drauf, dass der Overbeck, also das Geistige und Geistliche, kann man sagen, Oberhaupt dieser Richtung, künstlerischen Richtung war, ist er zum Katholizismus konvertiert und hat sein Leben lang in Rom gelebt und ist der religiösen Malerei verhaftet geblieben. Dadurch, dass er in Rom blieb und viele Künstler ihn aus allen Ländern, die nach Rom kamen, besucht haben in seinem Atelier, ist er wohl derjenige, der den allergrößten Einfluss international gehabt hat. Und durch ihn haben die Nazarener als Gruppenphänomen auch internationale Ausstrahlung gehabt.
Mhm. Das ist also wurden als solche bekannt, ja.
Das ist interessant. Das ist sehr
irgendwie erinnert es mich an Arts und Crafts. Also an den Ursprung von Arts
und Crafts. Ja, es ist auch ein Vorläufer. Man kann sogar sagen, zu verschiedenen künstlerischen Gruppierungen, die es im Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben hat, wie zum Beispiel der Blaue Reiter, die Brücke oder vor allen Dingen das Bauhaus, nicht? Also viel wo im Kollektiv dann gearbeitet wurde. Und zum Beispiel war ein Anliegen der Nazarener auch, die individuelle Handschrift zu eliminieren und zu einer eben nazarenischen Handschrift zu finden.
So eine Art Siegel, nicht?
Ja.
Ja,
das ist auch
interessant. Das war so richtig eine Gruppengesinnung, ne?
Ja.
Dieses spirituelle, geistliche
Ideal. Ja, um das Individuelle auch sozusagen wegzulassen. Das ist nicht so wichtig. Es geht um die eigentliche Aussage.
Ja.
Das ist das Entscheidende.
Es ist ja furchtbar schade, weil man könnte Ihnen stundenlang zuhören, aber wir sind leider am Ende unserer Sendung angelangt. Und ich möchte aber zum Abschluss noch eine etwas delikate Frage an Sie stellen. Und können Sie uns vielleicht unter all diesen fantastischen Zeichnungen und Aquarellen ein Werk beschreiben, also jedenfalls angeben, das Ihre Vorliebe hätte? Ein coup de cœur, wie man sagt auf Französisch?
Also ich muss gestehen, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich habe mich natürlich in alle diese Zeichnungen irgendwie verliebt Und bei der Auswahl und der Zusammenstellung und bei dem Erlebnis, sie alle zusammenzusehen, habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, als wäre es meine eigene Sammlung. Und ich sehe schon mit Wehmut sie in alle Welt wieder zurückgehen. Aber ich habe natürlich eine große Beziehung zu jedem einzelnen Blatt. Aber es gibt tatsächlich doch ein paar Künstler, die mir besonders am Herzen liegen. Ich könnte es nicht auf ein Blatt reduzieren, aber ich möchte vielleicht doch drei Namen nennen, die mich besonders bewegen. Das ist, sind alle jung verstorben und was tragisch ist, und waren alle vielversprechend. Sie haben nur ein Jugendwerk hinterlassen, was Fragment geblieben ist, und man hätte von ihnen noch sehr viel erwarten können. Das sind Philipp Otto Runge mit seinen ungeheuer eindrucksvollen Zeichnungen. Das ist Karl Philipp Vohr, der mit 22 Jahren im Tiber ertrank in Rom und der ein erstaunliches Werk, vor allen Dingen als Aquarellkünstler hinterlassen hat, und Porträtist, und Landschaftsmaler und Porträtist, faszinierend. Und Franz Horny, der im Alter von 25 Jahren nach langen Lungenleiden, ähnlich wie Runge, an der Lungenschwindsucht gestorben ist in Olevano, in diesem wunderhübschen Bergnest, was so der Zielpunkt der Italiensehnsucht vieler deutscher Künstler in der Zeit gewesen ist. Und dort hat er seine schönsten Aquarelle geschaffen, die eigentlich ihn auch als eine der ganz großen Hoffnungen dieser Zeit eigentlich darstellen. Und alle diese Werke sind von einem großen Zauber erfüllt, und dem ich mich auch nicht entziehen kann.
Ja, und genau eben zu Franz Horny muss man sagen, diese verschiedenen Blicke oder Vedute von Olevano sind also von einer unglaublichen Modernität.
Ja, ja.
Man könnte sie fast in die heutige Zeit versetzen.
Und es ist auch bezeichnend, dass man in unserer Zeit gerade diese Arbeiten sehr schätzt, die eigentlich sehr abstrahierend gesehen sind, auch in der Linienführung. Mhm. Die sind ja nicht sehr nah am Gegenstand dran, sondern sie sind wahnsinnig frei und kalligrafisch gezeichnet. Die Farben sind auch nicht farbwirklich, sondern sie geben eine Überwirklichkeit, eine Abstraktion auch in der Farbigkeit wieder. Und das macht sie so ungeheuer modern und gibt ihnen Strukturen, die wir heute durch Beschäftigung mit der Kunst unserer Zeit ganz besonders zu schätzen wissen.
Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hinrich Sieveking, dass Sie sich die Mühe genommen haben, von München nach Paris in unser Studio in Kanalakademie zu kommen. Und vielen Dank vor allem für Ihren tiefen Einblick und Ihre wertvollen Erklärungen der deutschen Zeichenkunst in der Goethezeit. Vielen Dank noch einmal und auf Wiedersehen, vielleicht auf ein nächstes Mal.
Auch Ihnen vielen Dank.